Herr Professor Scheich, überall ist die Rede von den Hochschulen im Wettbewerb, dass sie sich Profile bilden sollen, um dann gegeneinander auch zu bestehen. Welches Leitbild verfolgen Sie für Tübingen, für Ihre Amtszeit? Ein Leitbild, das man gegebenenfalls dann auch nach gewisser Zeit überprüfen können sollte.
Ich darf einen grundlegenden Satz sagen. Wenn man die Universität heute neu erfinden müsste, würde man sagen, das ist der Ort, den sich Staat und Gesellschaft leisten, um neuen Ideen zum Durchbruch zu verhelfen und diese Ideen an die nächste Generation weiterzugeben. Das ist der Grundtenor dessen, was ich vorhabe. Ich bin der Überzeugung, dass dies Forschung und Lehre gleichermaßen betreffen soll. Und ich bin der Überzeugung, dass die drei wesentlichen Bereiche der Universität, Geistes- und Sozialwissenschaften, Naturwissenschaften und Medizin, hier ausbalanciert teilnehmen sollten.
Das ist ein sehr friedvolles Szenario, was Sie da aufzeigen. Gibt es da keine Defizite, wo Sie sagen, da müssen wir mehr tun als bisher? Und dieses Bild vom Fächerkanon einerseits und von der Ausgewogenheit von Forschung und Lehre andererseits hat vielleicht doch Ungleichheiten. Und wo muss gegebenenfalls etwas zugegeben werden? Sonst klingt es so ein bisschen so wie weiter so.
Weiter so ist nicht mein Programm. Es ist so, dass wir zurzeit relativ geringe Spielräume haben, etwas neu zu gestalten. Das ist die Finanzfrage der Universitäten an dieser Stelle. Und das dürfte eine erste sehr harte Position sein, die ich zu verfechten habe. Müssen neue Gestaltungsspielräume für die Universitätsspitze gewonnen werden. Die Universität muss prinzipiell die Möglichkeit haben, Dinge zu fördern, die sie für wichtig hält und die sie für besonders innovatorisch hält. Das betrifft Forschung und Lehre, eventuell sogar auch solche Organisationsergänzungen wie Evaluationen oder Akkreditierungen von neuen Studiengängen.
Ich höre daraus, wenn man es unter dem Stichwort Leitbild subsumieren wollte, Sie wollen eine autonomere Universität als bisher. Habe ich da richtig gehört?
Da kann ich ein uneingeschränktes Ja sagen und ich würde gerne dieses Ja noch verstärken, weil Autonomie ja in verschiedenen Formen realisiert werden kann. Ich bin der Überzeugung, dass sich die Gremienuniversität, so wie wir sie in den letzten Jahren gelebt haben, im Prinzip das adäquate Modell ist, eine Universität auch mit neuem Wagemut nach vorn zu führen und auf diese Art und Weise die erforderliche Fachkompetenz umzusetzen.
Der nächste große Reformschritt an den Universitäten, der wahrscheinlich schon in diesem Jahr durch ein neues Universitätsgesetz auf Sie zukommt, wäre eine Veränderung der Universitätsleitungsstrukturen. Wenn Sie jetzt sagen, die Gremienuni hat sich bewährt, dann muss ich Sie fragen, halten Sie denn da eine Reform dann überhaupt für notwendig?
Es gibt Dinge in den neuen Plänen, die ich für gut und weiterführend halte, auch in Sachen Gremienarbeit, und es gibt Elemente in den Plänen, die ich ablehne. Ich darf das am geplanten Rektorat festmachen. Es ist nach derzeit bekannten Plänen vorgesehen, die Universitätsleitung mit einem Rektorat zu versehen. Dies ist ein Kollegialorgan, das heißt also ein Gremium, das 5 Personen umfassen wird, und dieses kollegiale Element einer Universitätsleitung begrüße ich uneingeschränkt. Allerdings, und da sehen Sie schon die Problemlage, das Rektorat soll insbesondere, aber nicht nur, die Kompetenzen des Verwaltungsrates übernehmen. Der Verwaltungsrat soll abgeschafft werden. Das bedeutet nichts anderes, dass ein wesentliches Stück Partizipation aller Gruppen, der Professoren, der Mitarbeiter, der Studierenden, der sogenannten nichtwissenschaftlichen Mitarbeiter, die bisher im Verwaltungsrat realisiert war, wegfallen soll. Und dies ist etwas, was ich nicht gutheiße. Ich würde den Verwaltungsrat in seiner derzeitigen Konstruktion, in seiner ungefähren derzeitigen Konstruktion, gerne erhalten.
Abgeschafft werden soll ja auch der große Senat, also ein weiteres Kollegialgremium, in dem die Gruppen der Universität vertreten waren. Das würden Sie demnach auch ablehnen?
Dem großen Senat würde ich keine Träne nachweinen, weil der große Senat nur einzelne Funktionen gehabt hat und eigentlich nur durch seine Größe eine Bedeutung erlangt hat. Seine Hauptfunktion ist bis heute die Wahl des Rektors und der Prorektoren und die Entgegennahme von Universitätsberichten. Und ich glaube, dafür bedarf es keines besonderen Gremiums.
Was würden Sie sich denn wünschen? Welche Kompetenzen sollte dann das künftige Rektorat, möglicherweise eben auch ein Verwaltungsrat, haben? Da geht es ja auch ein bisschen darum, vielleicht mehr zu tun als bisher. Also auch was vom Ministerium zu bekommen an Kompetenzen. Stichwort Autonomie.
Die Autonomie sollte meiner Ansicht nach dadurch realisiert werden, wenn ich das prinzipiell vorab sagen darf, dass Kompetenzen, die bislang beim Ministerium lagen, in die Universitätsleitungsebene verlagert werden. Ich möchte ausdrücklich nicht haben, das möchte ich betonen, dass Kompetenzen der Fakultäten, der Dekane nach oben gebracht werden, um damit die Universitätsleitung zu verstärken, wie das etwa mit der Idee, der Rektor schlägt den Dekanen, den Fakultäten, die Dekane vor, andeutungsweise vorgesehen werden soll. Dies lehne ich ab. Ich meine aber, dass wir eine Verschlankung der Kompetenzen des Ministeriums haben sollten und diese Kompetenzen auf das Rektorat, gegebenenfalls zu teilen, auch auf einen Hochschulrat übergehen sollten.
Stichwort Hochschulrat. Es wird ja daran gedacht, externe Fachkompetenz dort hineinzuholen. Was halten Sie von diesem Gedanken? Wenn von externer Kompetenz die Rede ist, hört man eigentlich immer nur die Namen von Industrievertretern. An andere wird da offenbar überhaupt nicht gedacht. Aber was könnten Sie sich da vorstellen, auch was für die Uni vielleicht gut wäre und hilfreich oder voranbringend? Oder sagen Sie, brauchen wir eigentlich nicht den externen Sachverstand? Die Varianz innerhalb der Hochschule ist breit genug.
Die Frage, was genau externer Sachverstand sein kann, ist zu stellen. Ich meine prinzipiell, dass die Einbringung von Ideen, Perspektiven aus Staat und Gesellschaft hinein in die Universität und hinein in deren längerfristige Zukunftsgestaltung eine richtige Idee ist. Ich meine damit auch insbesondere, dass der Einfluss der Wirtschaft, der Einfluss der Gesellschaft innerhalb der Universität durchaus verstärkt werden sollte. Das ist ja auch ein Stück Öffnung der Universität. Es kommt natürlich darauf an, wer im Hochschulrat sitzt, und es kommt darauf an, welche Kompetenzen im Hochschulrat platziert sind. Ein Hochschulrat, so stelle ich mir das vor, tritt 1 bis 4 Mal im Jahr zusammen, um, so sind die Pläne, die strategische Positionierung der Universität festzumachen und Kontrolle und Aufsicht über die anderen Universitätsleitungsorgane auszuüben. Ich meine, dass es nicht ganz ohne Probleme ist, dass ein Gremium, wenn ich einmal sagen darf, von Ehrenämtlern eine so doch wichtige und schwierige und auch viel Engagement verlangende Funktion wahrnehmen kann. Ich erinnere an das bayerische Beispiel. Dort gibt es bereits Hochschulräte, die, wie man so schön sagt, hochkarätig besetzt sind, aber vor allem Beratungsfunktionen haben und die Verbindung der Universität zur Öffentlichkeit, einschließlich Wirtschaft, sicherstellen. Ich meine, dass man über die Pläne im Hochschulrat Baden-Württembergs noch einmal nachdenken sollte. Ich weise auch darauf hin, was mich schmerzt, dass für den Hochschulrat wie beim Rektorat keine Paritätsregelungen vorgesehen sind, auch zum Beispiel keine Repräsentanz der Frauenbeauftragten der Universität vorgesehen ist. Das sind Konstruktionsfehler, die man noch einmal überdenken sollte. Die Mitwirkung der Gruppen ist mir wichtig, auch in diesen Bereichen, für die der Hochschulrat eventuell vorgesehen werden kann, kann aber nach derzeitigen Plänen allenfalls durch eine Ersatzvornahme im Rahmen der Entsendungsrechte der Universität realisiert werden. Das ist politisch unbefriedigend.
Könnten Sie noch mal etwas konkreter sagen, was Sie sich wünschen würden, vom Ministerium zu bekommen an Kompetenz?
Ich gehe davon aus, dass die doch sehr wesentlichen Dinge, die uns auch in der Zusammenarbeit mit dem Ministerium immer wieder mit Belastungen versehen haben, dass die ganze Kompetenz der Genehmigung von Ordnungen, insbesondere aber nicht nur Prüfungsordnungen, bei der Universität in einer geeigneten Weise angebunden sein sollte. Wir haben da auch ein Zeitproblem. Wir brauchen eine neue Dynamik für neue Studiengänge, neue Prüfungsordnungen, international verwobene Prüfungsorganisationen, und wir können da uns keinen zeitlichen Nachlauf von 2 Jahren leisten, wie wir das bis vor kurzem noch gehabt haben.
Wie steht es um die Berufungen?
Die Berufungsangelegenheiten, die Berufungsentscheidungen sind meiner Ansicht nach Entscheidungen, die, so wie sie derzeit strukturiert sind, an die Universität gegeben werden sollten, nicht unbedingt müssten. Es gibt ja ein Wahlrecht des Ministers, das ich ihm nicht unbedingt absprechen möchte. Aber wir haben auch hier, was die Verläufe anlangt, einen dringenden Reformbedarf. Die Entscheidungen der Universität sollten zügig im Rahmen der geltenden Regelungen vollzogen werden. Und dagegen, da ist derzeit einiges nicht in Ordnung. Wir könnten hier einen so sehr herbeigewünschten Effizienzgewinn dadurch erzielen, dass die Dinge an der Universität im Prinzip platziert würden. Ich meine damit natürlich nur, dass der Vollzug dieser Vorgänge in der Universität stattfände. Ich meine nicht, dass die fachliche Zuständigkeit der Fakultäten und dann des Senats für die Berufungen und für die Berufungslisten in Frage gestellt werden sollte oder könnte.
Jetzt hört man bei Ihnen immer wieder, Ihnen sind die Gruppen wichtig und Sie sind an kollegialer Arbeit und auch an einer Beteiligung von unten nach oben sehr interessiert. Einer Ihrer früheren Mitbewerber, Herr Knorr, hat sich bei seinen Ausführungen sehr stark gemacht für das Prinzip von oben nach unten. Dahinter steckte ja auch so eine gewisse Skepsis, was den Reformwillen der Universität betrifft. Für wie reformfreudig, wie reformwillig halten Sie eigentlich die Universität innen?
Ich habe in den letzten 8 Wochen in diese Richtung sehr viele Gespräche geführt und bin zu der Überzeugung gekommen, die durch viele Einzelaussagen im Detail belegt werden kann. Der Wagemut, die Universität zu verändern, und der Wagemut, die Universität auch dort zu verändern, wo man selbst sein Arbeitsfeld hat, ist sehr, sehr groß. Betrifft Forschung und Lehre, betrifft alle Bereiche der Universität, und ich würde gerne sehr, sehr deutlich sagen, dass das Vorurteil, das man gerade in der Politik sehr häufig hört, die Universität sei nicht reformfähig, völlig falsch ist, nach dem, was ich in Tübingen die letzten Wochen gehört habe.
Nun wird man vielleicht, wenn die Universität reformiert wird, nicht Halt machen können vor der Verwaltung. Muss die nicht im Grunde genommen dann auch reformiert werden? Ich nenne mal so ein Schlagwort, Lean Management haben wir ja im Augenblick innerhalb der Uniververwaltung im Prinzip auch nicht.
Ich meine, dass die Universitätsverwaltung, also die zentrale Verwaltung und auch die Fakultätsverwaltungen in den Erneuerungsprozess in verschiedenster Hinsicht einbezogen werden müssen. Das hat mit zum Beispiel auch flacheren Hierarchien zu tun. Das hat zu tun mit Lean Management. Das hat aber auch zum Beispiel mit der Frage zu tun, wie Geschäftsbereiche für Prorektoren, die ich habe, sich dann innerhalb der Universitätsverwaltung durch geeignete Veränderung von Strukturen auswirken. Dabei ist natürlich die Zuständigkeit von unserem Kanzler zu berücksichtigen. Aber dieser Bereich kann von wesentlichen Erneuerungen nicht ausgeschlossen werden.
Wie stellen Sie sich denn, nachdem Sie vorhin mal so skizziert haben, was Sie für eine, ja, was eventuell kommt, auf uns zukommt, als gesetzliche Lösung der Leitungsstruktur und was Sie sich selber vorstellen, wie man das ausfüllen sollte, was stellen Sie sich da vor im Verhältnis zum Kanzler der Universität? Wie muss das Verhältnis sein zwischen Rektor und Kanzler?
Man kann das auf zwei ganz einfache Aussagen bringen. Die akademischen und politischen Angelegenheiten sind Angelegenheiten der Rektoren, einschließlich Prorektoren. Verwaltung und Haushalt ist der Geschäftsbereich des Kanzlers und innerhalb dieses Geschäftsbereiches brauchen wir einen starken Kanzler.
Wir haben im Augenblick einen sehr aktiven Kanzler, der auch nicht davor zurückschreckt, in politischen Fragen sich zu engagieren, der ja auch als Kommentator von Universitätsgesetz tätig ist. Also wird es da sozusagen eine Akzentverschiebung geben?
Ich meine das sehr ernst, dass die Zuständigkeit für die akademischen Angelegenheiten und die politischen Angelegenheiten beim Rektor liegen sollten. Ich möchte ausdrücklich sagen, dass ich das Engagement von Herrn Kanzler Sandberger im Vorfeld der Novellierung des Hochschulgesetzes in seiner Kompetenz als Verwaltungsjurist für wichtig halte. Aber das ist keine Kompetenz, die ihm innerhalb der Universitätsleitung zufiele.
Wenn die Spitze der Universität künftig organisiert wird, etwas näher vielleicht herankommt an Firmenstrukturen, müssten da nicht eigentlich auch Ihre Sekretärin endlich mal zu Assistenten des Vorstands ernannt werden?
Es ist eine Frage der Bezeichnungen, die nicht so sehr im Vordergrund steht.
Damit ist aber eine Einstufung, eine Eingruppierung verbunden.
Ich hätte sehr gerne, wenn die Möglichkeiten dazu bestehen, dass wir auch hier eine Flexibilisierung bekommen. So wie ich die Dinge sehe, ist diese Flexibilisierung durch Globalisierung von Haushalten nicht so ohne weiteres erreichbar. Aber die Möglichkeit, bei besonders guten Leistungen oder bei einer besonderen Aufgabe eine geeignete Funktionsbeschreibung und eine gerechtere Entlohnung zu ermöglichen. Diese Chance hätte ich sehr gerne. Das ist aber sicher noch ein Stück Weg, bis wir soweit sind. Ansteuern würde ich das sehr gerne. Was Motivation anlangt, würde ich auch ein ganzes Stück persönliches Engagement aufbringen. Motivation entsteht durch geeignete Vergütung, Entlohnung, aber auch durch einige andere Kriterien, die motivationsfördernd und effizienz- und leistungsfördernd damit sind, da sehe ich ein Feld meines persönlichen Engagements.
Das ist ein harter Job gewesen in den letzten 4 Jahren, dieses Rektorat. Da kam der Sparhammer und das musste umgesetzt werden. Jetzt stehen neue Veränderungen, die wieder harte Einschnitte wahrscheinlich bringen werden, an. Warum wollen Sie das eigentlich machen?
Ich bin 28 Jahre Ordinarius und ich bin noch jung genug und fühle mich stark genug, noch etwas Neues, eine, wie man heute sagt, neue Herausforderung anzugehen, die Fähigkeiten, Entscheidungen, auch harte Entscheidungen zu treffen und durchzusetzen, glaube ich, im Lauf meiner bisherigen Tätigkeit in zureichendem Maße erworben zu haben. Zum Zweiten bin ich der Überzeugung, dass ein Wirtschaftswissenschaftler in der derzeitigen Phase der Universität eine gewisse Logik aufweist, auch ein Wirtschaftswissenschaftler, der aufgrund seiner fachlichen Zuordnung eigentlich Beziehungen zu allen drei wesentlichen Bereichen der Universität auch fachlicher, natürlich auch persönlicher Art hat. Zum Dritten meine ich, und das ist vielleicht nicht das kleinste Argument, die Universität Tübingen muss aus sich selbst heraus ihre Zukunft gestalten und in die Hand nehmen. Die Universität braucht einen Rektor, der diese Universität von innen kennt und der mit seiner Tätigkeit dokumentiert, dass diese Universität in ihren inneren Strukturen die Reformfähigkeit realisiert, von der ich vorher gesprochen habe. Alle Ideen, die Universität müsse von außen geleitet werden, sind meiner Ansicht nach ein Stück Selbstaufgabe der Universität Tübingen. Das möchte ich mit meiner Kandidatur und mit meinen Plänen zurückgewiesen haben.
Sie sind in Stuttgart geboren und Sie wohnen in Kirchentellinsfurt. Ist es sozusagen auch der Stolz des Schwaben, seine württembergische Universität sozusagen nach vorne zu führen, zum Beispiel gegen die badische Konkurrenz in Heidelberg und Freiburg?
Es ist das mit Baden und Württemberg sicher kein Element meiner Absichten, aber so ein bisschen schwäbisch bin ich in dieser Hinsicht schon.
Sie haben jetzt schon ausgeführt, warum Sie als Hausbewerber Vorteile sehen in Ihrer Rolle. Was bringen Sie denn als Managementqualität mit? Denn Sie haben, wenn man so Ihren Lebenslauf verfolgt, im Wesentlichen gearbeitet an der Hochschule. Sie haben mal eine Lehre gemacht. Sie haben auch gesagt, das war wichtig für Sie. Aber Sie haben sozusagen in keinem Bereich außerhalb der Universität beruflich gearbeitet.
Ich kann das in wenigen Sätzen sagen. Ich bin am strukturellen Aufbau der neu gegründeten Universität Regensburg wesentlich beteiligt gewesen. Ich habe eine zweite Kompetenz erworben beim Neuaufbau des Fachbereiches Wirtschafts- und Organisationswissenschaften der Hochschule der Bundeswehr München, bin da aber nicht hingegangen. Zum Dritten möchte ich sagen, dass ich sehr wesentliche und tiefgreifende Veränderungen der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Universität Tübingen persönlich auch in Funktionen wie Dekan und Prüfungsausschussvorsitzender mitgetragen habe. Darüber hinausgehend meine ich, dass meine Zeit als Vizepräsident bei Herrn Theiss, die etwas mehr als 2 Jahre währte, dass dieses auch eine Qualifikation für dieses Amt des Rektors der Universität ist.
Hätten Sie sich eigentlich auch für das Institut in Stuttgart, jetzt die internationale Hochschule, an der Tübingen beteiligt ist, stark gemacht?
Ich habe gegen diese Konstruktion im Prinzip Vorbehalte. Ich sehe auch keine Notwendigkeit, dass wir dann auch noch in einer Konkurrenz von 2 solchen Institutionen, die Privatuniversität, die sektoral sehr eng angelegte Privatuniversität im Raum Stuttgart fördern und überhaupt vielleicht benötigen, möchte Ihnen aber sagen, dass ich dort als Dozent für Quality Management schon eine Verbindung habe, die also nicht strukturell, sondern ausschließlich fachlich ist.
Haben Sie sich selber eigentlich schon mal evaluieren lassen?
Die Evaluation von dem, was ich tue, findet im Alltag durch meine Mitarbeiter und meine Sekretärinnen und meine Abkömmlinge statt und ist ganz schön gnadenlos, zumindest gelegentlich.
Also Sie kriegen es dann direkt auf die Mütze, wenn Sie nicht zufrieden sind, oder wie soll man das verstehen?
Ich kriege es immer wieder auf die Mütze, glaube aber, dass dieses sein muss. Ich neige eher zu selbstkritischen Haltungen und bin dankbar, wenn man mir gelegentlich sagt, das war gar nichts, aber auch wenn man mir gelegentlich einmal sagt, das war nicht ganz daneben.
Sie sind in der gleichen Partei wie der Wissenschaftsminister dieses Landes. Aber Sie haben schon angedeutet, in manchen Punkten sind Sie nicht sein Parteigänger. Wie ist es da mit den Loyalitäten zu einer Partei, mit Parteiprogrammen? Wie eigenständig kann man da eigentlich sein? Man kann sie ja als Mensch nicht sozusagen aufspalten.
Ich glaube, dass ich da kein internes Problem habe. Ich habe meine Auffassungen, die auch mein Programm betreffen, in zureichender Deutlichkeit klargemacht, habe auch auf Befragung immer wieder mitgeteilt, dass ich hier mich in direktem Gegensatz zu unserem Ministerium oder unserem Minister befinde und ich werde diese Auffassungen durchhalten. Ich verstehe mich, das darf ich in aller Offensivhaltung sagen, als der Mann der Universität Tübingen, der in Stuttgart die Auffassungen der Universität Tübingen durchzusetzen hat und nicht als derjenige, der aus Stuttgart kommend eventuell mit einer weißen Fahne versucht, in Tübingen Stuttgarter Anordnungen durchzusetzen. Genau das Gegenteil ist meine Absicht. Ich glaube auch, dass ich dafür zureichend viele Nachweise erbracht habe, dass ich so strukturiert bin.
Sie haben vorhin schon angesprochen, dass Sie sich das künftige Rektorat, das Fünfergremium, auch einen Verwaltungsrat nach wie vor vorstellen könnten, in dem die Gruppen vertreten sind. Das spricht so ein bisschen in die Richtung, dass Sie im Team arbeiten wollen. Wie sieht es denn aus mit Ihrem Team?
Das Rektorat muss besetzt sein mit innovationsfreudigen Mitgliedern. Das betrifft also insbesondere die drei Prorektoren. Zweitens, das Rektorat muss die Universität in ihren vielschichtigen fachlichen Schwerpunkten geeignet repräsentieren. Dabei scheint es mir geboten zu sein, wenigstens zu versuchen, die Medizin, die ja ein Integrationsproblem mit der Universität und in sich selbst gerade löst, in die Nähe der Universitätsleitung zu rücken. Darüber hinaus hätte ich sehr gerne, dass die verschiedenen Balancen innerhalb der Universität und die man so als politisch bezeichnen kann, im Rektorat geeignet vertreten sind. Und schließlich wünsche ich mir eine Frau als Prorektorin.
Sie haben mir gesagt, bevor Sie heute zum Interview gekommen sind, saßen Sie am Computer. Hans-Werner Ludwig ist ein Medienfreund, um nicht zu sagen, ein medienbegeisterter Mensch. Sie sitzen also auch regelmäßig vor dem PC. Surfen Sie auch manchmal?
Ich surfe gelegentlich, nicht allzu häufig. Ich nutzte den PC heute früh, um ein Papier zu konzipieren, das neuerdings mit dem PC bei mir schneller geht, als wenn ich es handschriftlich oder stenografisch zu Papier bringe.
Also auch da langsam setzt sich der Fortschritt durch. Noch ein Wort vielleicht. Ich weiß nicht, ob Sie im Augenblick groß dazu kommen, aber die Weihnachtszeit liegt ja hinter uns. Da hat man in der Regel etwas mehr Muße. Was hören Sie denn so für Musik, wenn Sie mal Zeit haben?
Ich höre sehr gerne klassischen Jazz und versuche den gelegentlich allerdings mit wechselndem Erfolg auf dem Klavier zum Ausdruck zu bringen.
Und bei der Lektüre, was schmökern Sie gerne, wenn Sie sich mal entspannen wollen?
Das Aktuellste, was ich in sehr guter Erinnerung habe, was ich gelesen habe, war ein Buch, das die Geschichte von Kaiser Wilhelm II., die vor kurzem medizinisch und politisch aufgearbeitet wurde, die ich da gelesen habe. Das ist also etwas, was zu tun hat mit aktuellerer Geschichte, verwoben mit einigen medizinischen Informationen, die mir völlig neu gewesen sind. Das ist mir in aktuellster Erinnerung.
Hatten Sie sich das selber gekauft oder hat Ihnen das wer geschenkt?
Man schenkt mir solche Sachen zu Weihnachten und stellt damit sicher, dass ich sie lese.
Worüber können Sie eigentlich lachen, Herr Scheich?
Ich habe eigentlich keine besonders innige Beziehung zu Witzen, die man immer wieder erzählt. Aber ich glaube, dass ich in meiner Umgebung, insbesondere dann, wenn da einmal jemand nicht so gut drauf ist, gute Effekte erziele, indem ich ihn so aufmuntere, dass er wieder zum Lachen gebracht wird. Zum Beispiel, denken Sie daran, was Sie in 5 Jahren von dem noch wissen, was Sie heute an Trübsinnigem erlebt haben. Solche Sprüche habe ich des Öfteren drauf und ich glaube, dass das ein bisschen zum Lachen der anderen und auch zu meinem Lachen beiträgt.
Sie lieben die Ironie, ne?
Das ist richtig. Ich hoffe nur immer, auch im Hörsaal, dass sie richtig verstanden wird und nicht als ernst genommen wird. Vereinzelt sagt man mir, da müsse ich aufpassen.